Und wir fingen dann Ende 2014 damit an, haben uns sehr stark API-orientiert, erstmal bewegt in der Architektur und haben dann den Java Enterprise Edition Monolithen quasi wie einen Steinbruch benutzt, um die Funktionalitäten da rauszuklopfen und in Microservices zu packen.
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital. Dieses Mal direkt aus der Cloud.
Heute mit Dr. Robert Zuris und mir Matthias Diekmann. Robert ist der CTO und Chief Architect der Rewe Group. Ich selber bin Softwareentwickler. Ich habe in Göttingen zunächst angefangen, Physik zu studieren, bin dann aber auf die Medientechnik umgestiegen, habe dann als Typo-3-Entwickler im Agenturumfeld gearbeitet und bin seit 7 Jahren bei der Rewe Digital. Ich habe mit Java angefangen, bin später auf Kotlin umgestiegen und inzwischen in der Android-App-Entwicklung unterwegs. Robert und ich wollen heute darüber sprechen, wie die Rewe Digital vor knapp 7 Jahren entstanden ist und wohin die Reise vielleicht noch gehen wird. Robert, stellst du dich erstmal selber vor.
Ja, Matthias, mache ich gerne. Erstmal finde ich es total cool, dass wir zwei das hier machen. Denn tatsächlich mit dem sagen wir, quasi ersten Entwickler aus der Rewe Digital so ein Ding zu machen, ist total klasse. Ja, ich bin Robert Zuris. Ganz normale Gemeinsamkeit unter Physikern, die eine schöne Sache machen, ist natürlich dann die Physik, dann auch bei uns noch Göttingen. Ich habe natürlich eine ganze Reihe von Sachen in Göttingen gemacht, also von der klassischen Physik bis über die Quantenmechanik am Ende raus und Mathematik, tatsächlich auch Informatik. Und bin natürlich hier ganz froh, mit einem Kollegen zusammenzusitzen, der auch in Göttingen was gemacht hat.
Ja, also ich glaube, wir waren zu unterschiedlichen Zeiten am gleichen Ort in der alten Physik in Göttingen, beziehungsweise ich habe auch ein paar Kurse gehabt im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Da habe ich zwar keine Rocket Science gemacht, du aber dafür, habe ich gehört.
Ja, tatsächlich darf ich dann sagen, Rocket Science ist das vielleicht alles nicht, was wir betreiben, weil ich es ja auch schon mal gemacht habe. Tatsächlich habe ich Hochgeschwindigkeits-Aerodynamik im DLR, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, damals gemacht. Doktorarbeit war so etwas zwischen all den Stühlen, zwischen Hochgeschwindigkeits-Aerodynamik, Numerik, also Navier-Stokes-Gleichungen, und den sogenannten Heuristiken, also den Vorläufern von neuronalen Netzen in der KI. Und daraus hat sich dann offensichtlich eine ganze Menge entwickelt. Ich bin tatsächlich irgendwann nach 15 Jahren aus der Forschung rausgegangen und wollte dann auch in der Industrie was machen, habe dann zum Beispiel bei Sun Microsystems gearbeitet. Der ein oder andere wird das wahrscheinlich kennen. Da habe ich damals mit James Gosling schon zusammengearbeitet. Witzigerweise haben wir uns am MIT in Boston schon kennengelernt, wo man als Physiker das ein oder andere auch mal macht. In diesem Fall war das so, dass wir bei der Entwicklung von Emacs schon zusammen gefrickelt haben, dann später an X11, diesem Windows-System, was der ein oder andere unter Linux kennt. In den späten 80er Jahren wurde das tatsächlich am Aerospace Department dort entwickelt und ging dann erst dann in die weite Welt. Übrigens, kleine Side-Note hier, das war tatsächlich zur Visualisierung der Eulerschen Gleichungen gedacht, damit man den Studenten erklärt, wie ein virtueller Windkanal funktioniert. Ja, man sieht, aus manchen Dingen entwickelt sich eine ganze Reihe und so ein bisschen ist das auch hier bei uns.
Danach, also das mit dem Java-Background kommt mir natürlich direkt bekannt vor. Als ich angefangen habe, bin ich tatsächlich als PHP-Entwickler eingestellt worden. Und du hattest dann relativ schnell deutlich gemacht, dass wir mit Java arbeiten. Das ist natürlich sicherlich auf dein Background zurückzuführen, aber es hat sicherlich auch noch andere Gründe. Vielleicht magst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, wo wir gerade bei Java sind, bevor wir jetzt da nochmal weitermachen.
Ja, ich bin nicht so religiös, dass ich sage, es muss nur Java sein, aber mir war relativ früh klar, dass das, was wir auch immer wir hier bauen, ziemlich heftig skalieren wird. Und die Ansprüche, die wir in den Lebensmittelumfeld haben, mit einem Lieferservice, den wir damals angedacht hatten, zeigte deutlich in die Richtung Java. PHP war zu der Zeit, glaube ich, auch durchaus eine erwachsene und auch immer noch eine sehr gute Programmiersprache. Für die, die das wahrscheinlich nicht kennen, Wir setzen das auch ein, typischerweise aber in etwas anderen Bereichen, die nicht ganz so hoch skalieren. Ich mache da immer so einen kleinen Unterschied zwischen Umsätzen und den Kunden, die wir dabei haben. Also alles, was unter 100 Millionen Umsatz ist, kann auch mit diesen Dingen sehr, sehr gut skalieren, kann auch in Microservices gehen. Alles, was darüber sich entwickelt, sind wahrscheinlich modernere Programmiersprachen, wobei Java nicht mehr modern ist. Durchaus angesagt. Deshalb haben wir damals in Richtung Java gedacht. Ist ja nun auch schon 7 Jahre her.
Ja, und tatsächlich gibt es ja inzwischen auch JVM-basiert, Kotlin oder auch andere Möglichkeiten, mit denen wir ja durchaus auch arbeiten. Wolltest du zu deinem Lebenslauf noch etwas hinzufügen? Ansonsten können wir natürlich auch direkt hier in die Geschichte von Rewe einsteigen. Du warst, glaube ich, vorher schon auch als Architekt und CTO tätig. Willst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, ich glaube, ich kann nur CTO. Ich habe als Architekt auch schon immer diesen Blick gehabt, sehr viel breiter mir Systeme anzuschauen. Und das ist natürlich für so eine klassische CTO-Karriere ganz hilfreich. In anderen Unternehmen, wo ich auch war, eins davon nenne ich auch mal, weil es vielleicht auch ein, ich sag mal so, mittelfristig ein Rohrkrepierer war. Also AOL sagt dem einen oder anderen noch was. Das waren die, die damals diese CDs auf den Markt gebracht haben, wo man sich ins Internet einwählen konnte.
Ich erinnere mich.
Da haben wir so schlimme Sachen gemacht wie sehr proprietäre Browser und so etwas. Das war mir am Ende ein bisschen schräg. Ich habe das auch nicht wirklich drehen können. Ich habe dann aber auch solche Sachen gemacht wie Smartcard-Architekturen. Dann habe ich mich mal an der Gesundheitskarte ausprobiert, die dann infolge der komplizierten politischen Systeme dann nicht funktioniert hatte. In anderen Ländern haben wir das aber sehr erfolgreich eingeführt. Also ich habe da eine sehr bewegte Geschichte. Also tatsächlich habe ich auch mal ein Hosting-Unternehmen als CTO geleitet. Also habe im Prinzip die Dinge gesehen und ich bin im Zuge dessen auch mit den ersten Retail-Erfahrungen in Berührung gekommen. Eine der ganz großen Systeme, die wir aufgebaut haben, waren die von Chibo. Chibo.de war eine Plattform, die ging auch, was die Skalierung angeht, irgendwann Anfang der 2000er komplett durch die Decke.
Interessant. Und danke erstmal. Kommen wir tatsächlich mal jetzt dann zu Rewe Digital und zum Rewe Lieferservice, der eng miteinander verwoben sind. Der Rewe Lieferservice wurde tatsächlich schon im Jahr 2010 von einem 6-köpfigen Team begründet. Das waren erst einmal hauptsächlich Category Manager und Logistiker. Als ich dann Ende 2013 als damals einziger Entwickler dazu kam, waren wir immerhin schon 20 Leute. Jetzt sind wir, ich weiß es gar nicht, wie viele, sehr viele auf jeden Fall, ich glaube über 700. Das Frontend des Online-Shops war damals eine Single-Page-Application, die von einer Agentur betreut wurde. Und noch viel wilder war das Backend. Und das war eine, sagen wir mal, stark zweckentfremdete, künstlich synchronisierte JMS-Queue, die die Verbindung zu den Rewe Systems herstellte. Ja, und dann kamst du, Robert. Erzähl doch mal, wann du genau gestartet bist und warum dich die Zweckentfremdung einer asynchronen Message Queue nicht abgeschreckt hat.
Ja, das fing tatsächlich Anfang 2014 an. Ich habe mir dann die Architektur angeschaut, habe mir die Kollegen auch dann mal interviewt und habe gesagt, wir haben auch dabei gedacht, was kann man da jetzt wahrscheinlich draus machen? Der Start war, fand ich, total richtig. Also heute würde man sagen MVP-mäßig aufgezogen. Die Zweckentfremdung einer Message Queue von asynchron, eigentlich synchron genutzt, hat natürlich dem Architekten in mir überhaupt nicht gefallen. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann auch zusammengerauft und haben gesagt, wie kriegen wir da das richtig hin? Übrigens zur Single-Page-App vielleicht noch die Story. Das Ding hat, glaube ich, immer genau einen Tag durchgehalten. Dann musste die neu gestartet werden, damit es denn lief. Das fand ich auch nicht so prickelnd. Aber ich habe gesehen, die Mannschaft war damals schon total heiß und motiviert, wusste im Prinzip, wie man es richtig macht. Und wir hatten dann damals eben auch das Go, dass wir es dann auch wirklich in groß aufziehen durften. Und ich hatte ja schon auch Startup-Erfahrungen und ich hatte schon das Gefühl, dass wir ein Startup sind, auch in einem Konzern. Und ich hatte aber zu der Zeit tatsächlich 2014 noch so ein bisschen die Aufgabe, mein anderes Startup dann sinnvoll zu verkaufen. um dann auch Fullspeed mit dem kleinen Team dann loszulegen.
Ja, und da haben wir dann angefangen, einen Java-basierten, also wir haben tatsächlich auf einer Plattform angefangen, die es schon gab, und haben halt gesagt, wir machen jetzt nicht direkt alles neu, sondern haben eine Java-basierte Shopping-Plattform genutzt, um darauf dann unsere Ansprüche umzusetzen. Die ist inzwischen tatsächlich nur noch bekannt als der Monolith. aber auch der hat tatsächlich sehr gut funktioniert und hat, glaube ich, den ein oder anderen Euro uns eingebracht und war auf jeden Fall schon ein wesentlicher Sprung in die richtige Richtung. Nur da haben wir dann halt auch gemerkt, als wir skalieren wollten, wenn man jetzt irgendwie mit 7 Teams an einem Monolithen arbeitet, kommt man doch an seine Grenzen. Und dann ging es in Richtung Microservices. Das kam, glaube ich, von dir sicherlich auch noch und unseren Architekten. Wie kam da die Entscheidung zustande?
Naja, wenn man sich meine Historie anschaut, und ich war ja auch bei Sun damals verantwortlich für die Enterprise Edition von Java, zumindest hier in Europa, und ich habe sie damals auch in USA mitentwickelt. Da fängt man erstmal mit dem an, was man ganz gut kennt. Historisch komme ich ja aus einem Corba-Umfeld, also auch mit solchen großen Monolithen. Und wir haben dann gesehen, naja, mit dem Ding können wir erstmal skalieren, kriegen dann auch mal ein paar 10.000 Kunden auch abgefackelt. Das war ja das Wichtigste, dass wir die Kunden erstmal an einen neuen Service ranführen, der tatsächlich dann auch sehr vielversprechend gestartet ist. Wir sahen aber damals schon, naja, diese Architektur ist wahrscheinlich keine zielführende, weil die Funktionen, die wir alle brauchten, die man in typischen Shopping-Plattformen gesehen hatten, passen nicht notwendigerweise auf die Shopping-Bedürfnisse, wenn man Lebensmittel einkauft. Und dann haben wir tatsächlich nochmal überlegt, eine neue Architektur einzuführen. 2013 ungefähr waren wahrscheinlich so die ersten Microservices mal diskutiert worden, und wir fingen dann Ende 2014 damit an, haben uns sehr stark API-orientiert, erstmal bewegt in der Architektur, und haben dann den Java Enterprise Edition Monolithen quasi wie einen Steinbruch benutzt, um die Funktionalitäten da rauszuklopfen und in Microservices zu packen. Und dann haben wir natürlich das gemacht, was viele unter dem Begriff Conway's Law kennen, also Invertieren des Conway's Laws, haben dann eine Organisation daraus entwickelt, die natürlich mit einer agilen Produktentwicklung auf diese Architektur dann passend war.
Ja, und das war ein ganz schöner Sprung. Also ich weiß, bis dahin hatten wir 2 Teams hier vor Ort, plus noch ein bisschen externe Hilfe, und dann sind wir wirklich in einem Sprung von 2 auf 7 Teams skaliert. Das war damals ein ganz schöner Sprung, und da ging es dann wirklich auch los mit den Microservices, obwohl eben dieser Monolith uns, glaube ich, bis vorletztes Jahr noch begleitet hat. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall sehr lang noch dabei. Natürlich immer kleiner. Es wird immer Stück für Stück abgetragen. Vielleicht nochmal zu der Microservice-Infrastruktur, was ich auch sehr interessant fand. Wir haben eben nach vorne raus zum Frontend mit REST gearbeitet, haben uns aber auch direkt darauf verständigt, dass die Microservices untereinander asynchron mit Kafka kommunizieren. Und das ist auch nach wie vor der Standard, den wir nutzen. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant, wie die Services auch immer mehr und immer kleiner wurden. Und ich weiß gar nicht, wie viel Service wir inzwischen haben. Also so 200 sind es bestimmt.
Ja, das kann ich dir tatsächlich sagen. Also insgesamt über die verschiedenen Plattformen sind wir, glaube ich, bei über 500 Services. Ja. Und das ist schon eine signifikante Zahl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man darauf stolz sein sollte, weil diese Services zu orchestrieren ist nochmal eine ganz andere Aufgabe. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob die letzte Zahl stimmt, aber wir sind so um und bei 50 Teams wild verteilt und klassisch organisiert nach dem damals sehr gut bekannten Spotify-Setup. Das heißt, wir sind organisiert in Teams, in Squads, in Tribes. Und wir haben dann im Laufe der Zeit eigentlich alle 18 Monate so eine Häutung, wie das die großen Reptilien machen, irgendwie gemacht, und haben dann tatsächlich dann aus den Teams die Squads und später dann die Tribes rausgegründet. Und die Unabhängigkeit in dieser Arbeitsweise steht eigentlich immer an erster Stelle. Und die ist getrieben durch die Architektur. Das Wichtigste, glaube ich, für unsere Teams ist, dass sie möglichst autonom arbeiten können, nicht auf A, B, C oder D-Team warten müssen, wobei die Teamnamen bei uns sind sehr, sehr lustig. Da sind ein paar echt coole Sachen dabei. Wie heißt ihr jetzt, Matthias?
Ich bin jetzt im Team Turtles. Ich habe gerade gewechselt, bin tatsächlich im Fulfillment-Bereich in der Android-Entwicklung. Aber dieser Name, der ist, glaube ich, schon mehrfach, also dieses Team hat sich schon mehrfach durchgewechselt. Aber ja, also da gibt's alles Mögliche, das haben wir doch. Wir haben Bänder, wir haben die Thunderbirds, die jetzt, wobei, die heißen jetzt, glaube ich, Kangaroo. Also da gibt's alle möglichen Teams, auch diverse Teams, wovon ich nicht mal weiß, wo der Name eigentlich herkommt. Das ist auf jeden Fall gut zu beobachten. Und ganz am Anfang hatten wir tatsächlich sogar da hatte ich noch eine kleine Anekdote, konnten wir uns mit unserem Team nicht auf einen Teamnamen einigen, und da hat der Scrum Master gesagt, so, ich stelle jetzt ein Sparschwein ein dahin, und jeder, der einen Euro reinwirft, kann für eine Woche den Teamnamen bestimmen. Dadurch hatten wir sehr viele sehr witzige Teamnamen.
Ja, so ist das tatsächlich entstanden über die letzten Jahre. Und wenn ich mir überlege, dass dieses Credo an die Autonomie eigentlich auch für unser Wachstum ganz wesentlich war, denn nur so konnten wir in kürzester Zeit eine starke Plattform bauen, dann war das tatsächlich auch eine gute Entscheidung damals. Man weiß das ja immer nicht, weil wir waren so in Deutschland so die Ersten, die Microservices in dieser Größenordnung aufgezogen haben. Als wir die ersten 50, 60 hatten, fühlten wir uns noch sehr wohl. Als wir die 200er Grenze hatten, waren so ein paar Themen aufgekommen. Boah, wie orchestriere ich die alle? Nicht so unbedingt trivial. Und vielleicht sollte man auch dazu sagen, ich glaube, das ist bei uns schon selbstverständlich, wir sind komplett in der Cloud. Der ganze Tech-Stack ist sehr stark orientiert bei uns als Cloud-Tech-Stack. Wir sind sehr stark Google-lastig. Nicht nur, weil jetzt Google das Einfachste war. Tatsächlich haben wir da auch viele Sachen gefunden, die auch nicht immer alle glänzen. Aber sie waren tatsächlich am innovativsten für uns und haben uns beim Aufbau extrem geholfen. Die anderen Anbieter in der Cloud haben wir prinzipiell auch im Unternehmen, teilweise in verschiedenen Bereichen. Insofern ist das aber wichtig zu verstehen, dass unser Tech-Stack eben nicht nur on-premise ist. Tatsächlich haben wir eigene Rechenzentren, in denen auch unsere Systeme für unsere Läden und Offline-Aktivitäten laufen, die natürlich aktuell jetzt zu mehr und mehr zusammenwachsen und das auch sehr, sehr spannend machen. Wie macht man Hybrid-Computing? Wie mache ich die Analysen über die verschiedensten Daten, Logistikquellen, die wir so haben, dann in der Cloud gemeinsam mit den Systemen, die es da noch so gibt. Also solche Sachen wie Data Mesh Architekturen sind bei uns total normal und finden mehr und mehr in die interdisziplinären Teams und Produktteams auch Anwendung.
Ja, die Migration in die Cloud, das war auf jeden Fall auch oder ist ja immer noch auf jeden Fall auch eine spannende Sache. Gerade, ich weiß noch, als das losging mit der Migration, dass da der Monolith natürlich ein großes Hindernis für die Cloud war. Und in so einen großen Brocken inklusive Datenbank mal eben in die Cloud zu kriegen, ist doch was anderes als kleine Microservices, die ihre eigene Datenhaltung haben und eben kommunizieren.
Ja, das ist richtig. Also den Abbau des Monolithen in die Microservices war im Prinzip so eine klassische hybride Herangehensweise. Also die kleinen Services haben wir dann möglichst schnell so gebaut, dass sie quasi neben dem Monolithen gelaufen sind, damals noch in einem klassischen Hosting-Setup. Und dann zu irgendeinem Zeitpunkt, also spätestens bei den Fulfillment Tribes, haben wir das komplett anders gemacht und sind dann nativ in der Cloud gestartet, weil auch dort hatten wir tatsächlich keinen Monolithen und haben dann wiederum diese Erkenntnisse aus den Fulfillment-Bereichen, aus dem Fulfillment-Tribe in die E-Com-Bereiche, es gibt den E-Com-Tribe, wieder übernommen und haben es tatsächlich geschafft, dann auch relativ schnell den gesamten Microservice-Zoo dann in die Cloud zu migrieren, weil tatsächlich auch die darunterliegende Architektur mit Kubernetes, Nomad und so tatsächlich gepasst hat. Heute sind in den letzten 2 oder 3 Jahren eigentlich alle neuen Systeme, die wir bauen, komplett in der Cloud. Oder sehe ich das falsch, Matthias?
Gute Frage. Ich bin jetzt nicht in jedem Tribe aktiv, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Mein aktueller Stand ist, dass auf jeden Fall die E-Com und Fulfillment Services jetzt alle in der Cloud inzwischen sind. Da zeigt sich aber eben auch, dass wir tatsächlich zwischen den Tribes auch wirklich technologische Unterschiede teilweise haben, dass die technologisch unabhängig voneinander sind und nicht alle auf einer Plattform basieren und auch getrennt voneinander sind. Also dass Fulfillment zum Beispiel ein Gateway bereitstellt, über das E-Com dann damit mit der Plattform kommunizieren kann. Und daher ist es eigentlich egal, ob die jetzt in der gleichen Technologie arbeiten oder nicht.
Ja, daran sieht man sehr schön. Also ich sehe es an den Zahlen, dass wir nirgendwo anders mehr als in der Cloud sind. Und das ist auch sozusagen auf CTO-Level, ich sag mal so, für mich das Wichtigste, dass ich das komplette Vertrauen in die Teams habe, dass sie die richtige Architektur zur richtigen Zeit und den richtigen Tech-Stack benutzen. Also insofern ist das eine schöne Geschichte, wie Teams autonom tolle Produkte bauen für unsere Kunden.
Ja, vielleicht kommen wir mal zu ein bisschen aktuelleren Herausforderungen. Das war so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie wir zu dem aktuellen Stand gekommen sind. Bei aktuellen Themen fällt mir spontan der Mobile-Bereich ein. Nicht zuletzt, weil ich natürlich selber da jetzt die letzten 2 Jahre sehr stark drin unterwegs war. Der ist halt im Vergleich zur restlichen Organisation ein bisschen unterrepräsentiert. Also es gibt ein Android- und ein iOS-Team gegenüber 20 Backend-Teams, die in diesem Bereich tätig sind. Gegenüber dessen stehen 40% unseres Umsatzes, die inzwischen über die Apps generiert werden. Und auch im Bereich Web ist es so, dass 3/4 unserer Aufrufe über mobile Endgeräte erfolgen. Also der klassische Computer, über den bestellt wird, spielt gar nicht mehr so eine große Rolle. Ich würde spontan sagen, wir brauchen vielleicht mehr Leute. Was meinst du?
Ja, ich glaube speziell im Mobile-Bereich, weil hier sehen wir, ich glaube nicht nur du hast ja auch jahrelang da auch mitentwickelt, dass sich dieser Bereich immer mehr positiv auch für unsere Kunden entwickelt. Die klassische Webseite ist deshalb nicht tot, aber die Möglichkeiten, die sich mit Mobile-Apps ergeben, sei es für Kunden, sei es für interne Anwendungen, nimmt dramatisch zu. Ich sehe hier sehr stark auch im Android-Bereich tolle Opportunities in unseren Backend-Systemen, wo ich auch weiß, dass man sich ordentlich austoben kann, die schönsten Sachen machen kann. Also hier würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere sich bei uns meldet und sagt, da will ich mitmachen, das ist eine coole Nummer. Jetzt habe ich natürlich den iOS-Bereich fast weggelassen, aber das ist wahrscheinlich eher auf der Kundenseite das Thema. Und ich finde das, was unsere iOS-Gang da gebaut hat, einfach super. Die App sieht total klasse aus, fühlt sich gut an. Wir kriegen super Bewertungen. Aber ich glaube, dass wir da noch mehr neue Apps bauen werden in Zukunft. Mach da einfach mal
mit. Wo siehst du denn die Rewe Digital in den, na sagen wir so, in 5 Jahren?
Ja, das wird, glaube ich, eine Veränderung auch bei uns nochmal ergeben. Unsere großen Themen wie den Lieferservice und diese Dinge, die funktionieren, die skalieren einfach nach oben. Da wird die Mannschaft auch viel Spaß haben, da jetzt nicht nur Pionierarbeit zu machen, sondern auch tatsächlich in den Städtebau überzugehen und das in unseren normalen Einkaufsalltag, also für uns, wir sind ja auch Kunden von unseren eigenen Produkten, einzubauen und das so rock solid zu bauen, wie unsere Läden auch tatsächlich sind. Wir als Rewe Digital werden uns aber auch mit neuen Themen beschäftigen. Ich nannte eben schon die Commerce-Tools, die Fulfillment-Tools. Da gibt es Themen, sei es im Payment-Bereich, im Robotics-Bereich, im IoT-Bereich, alles, was man sich so vorstellen kann, die wir als sehr großes Unternehmen auch irgendwo selbst brauchen. Und das beschreibt auch so ein bisschen, was in den nächsten 5 Jahren passieren wird. Ich glaube, dass da eine große Themenbreite ist. Einmal natürlich im Handel, vielleicht sogar auch in der Touristik, wenn die sich nach Corona wieder erholt. Also alle kennen ja das Dilemma, in dem so große Konzerne stecken. Wir haben ja auch einen nicht unerheblich großen Touristikbereich. Wir sind immerhin der zweitgrößte Touristikanbieter in Europa. Insofern gibt es da wahnsinnig viele Veränderungen auch in diesen Bereichen, die wir mit unseren Fähigkeiten, mit unseren Teams vor allen Dingen auch helfen wollen oder wo wir tatsächlich auch neue Dinge ausprobieren dürfen und sogar müssen, damit das hier ordentlich weitergeht.
Ich denke, da haben wir auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial. Ich glaube, wir haben für heute genug gequatscht. Wir sind heute erstmal mit dem Thema Gründung der Revi Digital und die Historie, wie weit wir gekommen sind, durch. Es wird auf jeden Fall noch weitere Podcasts geben, zum Beispiel zum Thema Architektur mit Thomas und Markus, unseren beiden Architekten. Euch noch einen schönen Tag und dir, Robert, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Macht natürlich immer besonders viel Spaß, mit einem Entwickler oder generell mit den Tech-Leuten diese Themen zu machen. Ich hoffe, dass unser Format euch gefallen hat und dass ihr wieder reinhört, denn ich hatte angedeutet, wie viele coole Themen wir haben, und stay tuned und schaltet wieder ein, wenn es heißt
Codes und Schmerzlos, der Podcast von Rewe Digital.